Willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Aktuelles, Bemerkenswertes und Persönliches rund um den Datenschutz und verwandte Themen.
Das eine ist Anonymität auf Systemebene, bekomme ich, oder Anonymisierung im Nachgang.
Ist das eine technische Entscheidung? Sie haben von Wellen geredet, elektromagnetischen Wellen, Licht, Radar. Könnte man nicht quasi ein Radar bauen, wo dann wie eine Kamera funktioniert von der Auflösung her?
Das ist genau wieder wegen der Wellenlänge nicht möglich. Also wir können extrem hoch auflösende Antennen brauchen. Also man kann sich das mit der Auflösung, es gibt verschiedene Arten von Auflösung. Also man hat Winkelauflösung, man hat Tiefenauflösung. Das kann man sich ähnlich vorstellen wie zum Beispiel, sagen wir, bei den Augen. Das kennen wir ja alle. Also unsere Augen sind dafür ausgelegt, dass wir gewisse Tiefeninformationen berechnen können. Also das dreidimensionales Bild erstellen können. Was die meisten Leute nicht wissen, ist, dass unsere 3D-Sicht nach ein paar Meter aufhört. Also wenn wir in 200 Meter Distanz zwei Objekte sehen, dann können wir nicht, oder schon können unser Hirn das, zwar aufgrund von Erfahrung, von Schattenwürfen und so, kann man die Distanz auseinanderhalten. Aber wir haben keine absolute Tiefeninformation mehr. Das kennt man vom Objektiv. Irgendwann ist es unscharf oder ist scharf und hat man mehr Tiefenschärfe und so. Wenn wir jetzt unsere Augen weiter auseinandernehmen, also das rechte und das linke Auge auf 20 Meter Distanz, hätten wir viel mehr, dann ist unsere Apertur grösser. Das heisst, unsere Tiefenauflösung ist viel grösser und Ähnliches kann man im Prinzip mit einem Radar machen. Also wir müssen ein extrem langes Radar machen. Und zwischendrin extrem viel Empfänger, weil es immer auf die Wellenlänge drauf abkommt, für das man tiefe Informationen gut haben kann. Aber dort haben wir immer noch das Problem von der Wellenlänge. Also die Wellenlänge, wo der Radar funktioniert, ist schlicht zu klein. Wir müssen wirklich in den Lichtbereich gehen, um Konturen super extrahieren. Dort ist häufig die Frage, was wir bei Comea ja auch machen, ist, wir tun zum Beispiel die Brustkorbbewegung messen. Also, das ist auch eines von den Features, die wir haben, dass man wie kontinuierlich Brustkorbbewegung messen kann. Brustkorbbewegung ist extrem hilfreich als Interpretationsmittel für, ich sage jetzt mal, wenn jemand schnauft, Brustkorbbewegung oder auch so, wir sagen dann Mikrobewegung, Hautbewegung, also das Blut, das pulsiert im Körper, das führt zu Bewegungen auf dem ganzen Körper, das sind Submillimeter. Und dann fragt man sich, oder auch würde ich mich als erstes fragen, hey, jetzt hat er doch gerade gesagt, unsere Wellenlänge ist 5 mm, wie kann man die Bewegung sehen im Submillimeterbereich? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und das sind effektiv zwei verschiedene Phänomene. Also das eine sind Bewegung, also da geht es um die Wellenlänge, wie nach zusammen mehr oder weniger Objekte können sein, dass man sie noch auflösen kann. Und das kann man sich am einfachsten vielleicht vorstellen, wenn man zum Beispiel zwei Kugeln auf dem Tisch hat, die, sagen wir, 5 mm gross sind und die tut man sehr nah aneinander zusammen. Und jetzt kommt man mit einem feinen Bleistift, fährt man so drüber und dann spürt man, dass es zwischendrin runtergeht, oder? Und wenn man jetzt das Bleistift kehrt, das ist wie so Bampere, das ist die Auflösung von dem Taster. Und wenn man jetzt mit einem viel breiteren Objekt kommt, man kann schon mal das Bleistift kehren, der ist ja schon viel breiter auf der anderen Seite, oder mit einem Gummi, genau über die gleichen Kugeln drüber fährt, dann merkt man fast nicht mehr, dass es eben runtergeht. Und das ist so ungefähr ähnlich mit der Auflösung von der Wellenlänge. Also so finde ich das noch recht eine gute Analogie. Auf der anderen Seite ist jetzt aber die Bewegungsauflösung. Und das funktioniert in sogenannten Phase von einem Signal. Also man hat eine Welle und die kann irgendwann zu einem Zeitpunkt geschickt werden. Und man kennt das von Frequenzverschiebungen von Ambulanz zum Beispiel. Also man kann sich, das haben wir alle schon erlebt und immer noch faszinierend, der Doppler-Effekt, wo man ja gehört, wie eine Ambulanz auf einem zufährt, werden die Wellen wie zueinander gestaucht. Also sagen wir, eine Ambulanz, die steht, die hat einen gewissen Ton. Jetzt fährt die auf einem zu, dann wird der Ton gestaucht. Und wenn eine Welle gestaucht wird, dann wird die Frequenz höher. Also der Ton, den wir hören, ist dann höher, als wenn sie stationär ist. Und wenn sie von uns wegfährt, dann wird die Welle wie so auseinandergezogen. Und man hört entsprechend einen tieferen Ton. Und das ist unabhängig von der Wellenlänge an sich. Also die Wellenlänge sagt ja höchstens, welche Frequenz das wir hören oder was die Frequenzveränderung ist. Und genau so funktioniert das beim Radar auch. Also wir hören, es ist weniger als gesehen, man muss vielleicht mehr beim Radar mehr als hören denken und nicht als gesehen. Wir hören im Prinzip Bewegungen im Raum, also die Frequenzverschiebungen. Das heisst aber auch, wenn sich im Raum nichts bewegt, dann habe ich bei der Kamera gleiches Bild. während das mit dem Radar, wenn sich im Raum nichts bewegt, dann habe ich eben auch die Frequenzverschiebungen nicht. Das heisst, ich höre nichts.
Ändert sich dann etwas, wenn man jetzt näher am Patienten geht?
Es ändert sich in dem Sinne etwas, dass man halt mehr Energie zurückgeworfen bekommt. Oder? Also es ist immer so, wie bei allen Kommunikationsmitteln, das kann man auch wieder vergleichen, mit der Frequenz hängt das ab. Also je höher das die Frequenz ist, also je kleiner das die Wellenlänge ist, desto weniger weit kommt das Signal bei gleicher Sendeleistung. Das heisst, wenn ich jetzt ein Signal bei 100 MHz, das kennen wir von früher vom FM-Radio, bei 100 MHz, das mal relativ weit. Und darum haben wir auch den Jütiberg und den Bantiger mit den grossen Antennen, früher noch Langwellen haben funktioniert. Die arbeiten bei 100 MHz zum Beispiel. Und jetzt geht es die Frequenz auch etwas, was wir alle kennen von daheim, ist 2,4 GHz Wi-Fi. Dort ist die Wellenlänge nur ungefähr so wie eine Handfläche. Da sieht man schon den Unterschied. Oder? Früher hat man das Radar, oder früher, das ist immer noch so, hat man die Antenne rausziehen. Und die Antennenlänge entspricht halt einem Viertel oder einer ganzen Wellenlänge. Und jetzt beim Wi-Fi daheim, für alle, die einen Access Point oder einen Router haben, da sieht man auch wieder zum Teil die Antennen rausschauen, wo eben ungefähr bei diesen 2,4 GHz oder das sind ungefähr 12,5 cm lang sind. Das ist notabene auch, und das wissen viele Leute auch nicht, wenn man heutige Telefone auseinander nimmt, iPhones oder Samsung-Telefone, dann sieht man ja da keine Antennen mehr. Und alle, die mal ihr Handy anschauen, ohne Hülle, werden sehen, dass es zum Teil so Schlitzen im Handy drinnen hat. Und da kann man jetzt relativ gut messen zwischen diesen Schlitzen. Das entspricht nämlich genau einer Wellenlänge, wo das Telefon darauf kommuniziert. Also das Gehäuse, und das ist eigentlich faszinierende Ingenieurskunst, sage ich mal, das Gehäuse ist die Antenne. Das Gehäuse vom Gerät ist die Antenne. Und unser Radar funktioniert jetzt nicht bei 2,4 GHz, der funktioniert bei 60 GHz. Das ist auch wieder so ein Spektrum, wo freigegeben ist. Es gibt so verschiedene Spektrum, das Radiofrequenzspektrum ist ja aufgeteilt. Also da kann nicht jeder irgendwo umsenden. Da kann man nicht einfach irgendwie seinen eigenen Radiosender auftun und Militärfunk oder Flugzeugfunk. Oder Flugzeugfunk ist ein gutes Beispiel, steuern und da selber umsenden. Das Band, das wir brauchen, ist bei 60 GHz. Das ist ein freies Band. Bei 60 GHz haben wir aber das Problem, dass eben die Luftdämpfung, also das ist der Free Space Loss, ist schon relativ gross. Das heisst, wir müssten wenn wir die gleiche Leistung beim Empfänger anbringen, müssten wir entsprechend viel stärker senden. Und das ist auch noch so. Eine von den Fragen, die ich häufig höre, ist, wieso Radar überhaupt, ist das gefährlich, oder? Also, muss ich mich da irgendwie schützen? Und da gibt's ja Schutzmethoden. Und dort ist die Antwort eigentlich auch wissenschaftlich bestätigt, nein, weil dort spielt uns in die Hand, dass unsere Wellenlänge doch relativ klein ist, mit diesen 5 mm. Und das heisst, an der Oberfläche von einem Körper kann das nicht so weit rein penetrieren. Also das heisst, unsere Radarwellen, die gehen höchstens die Epidermis, also die oberste Hautschicht, und dort wird etwa 40% oder so absorbiert in Wasser. Das heisst, es wird im Prinzip warm, kann warm werden, wenn die Leistung entsprechend gross ist. Das heisst, es kann warm werden, wenn man nach zum Radar hergeht. Aber wenn man jetzt die Leistung, die wir brauchen, vergleicht mit einem normalen Wi-Fi, wie wir alle in der Hosentasche haben die ganze Zeit, dann ist schon nur die Sendeleistung von unserem Radar etwa 40 Mal kleiner. Und wenn jetzt noch der Wellenlängeneffekt dazukommt, also indem das Dämpfung über die Luft halt kleiner ist, dann sind wir in einer 10 Meter Distanz, ja, dass man ja das mal so schön simuliert, in einer 10 Meter Distanz, ein Wi-Fi Access Point und ein Cumia-Radar ist auf 10 Meter Distanz, unser Cumia-Radar ungefähr 23.000 Mal kleiner, das Signal, das ankommt. Und das ist schon vielleicht die Antwort auf die ursprüngliche Frage, nämlich, ist es besser, wenn man näher herkommt? Und die Antwort ist, ja, es kommt mehr Signal zurück. Es kommt mehr Signal zurück, das man im Radar innen kann verarbeiten. Man hat aber ein Field of View beim Radar, also ein Sichtfeld. Das ist schon wieder von der Antenne. Die Antenne sind auch Wellen, und wenn man so eine Welle anschaut, dann hat es rechts und links hat's so Blindspots. Und das heisst, ich sehe es wieder, oder ich höre mit dem Radar, wo der Decke hängt, halt nur so wie ein Zelt, oder? Also es ist wie ein Zelt, das oben runterkommt. Und wenn ich jetzt nachher gehe, dann kann das sein, dass ich aus dem Zeltbereich rauskomme und dass der Radar entsprechend wie blind ist oder taub ist auf dem Bereich. Darum ist das schon der Grund, wieso unser Radar an der Decke hängt, weil dort ist es ungefähr immer die gleiche Distanz, die wir technisch haben. Plus von der Decke oben runter hat es viel weniger Occlusions, also Verdeckungen. Man hat in den Spitälern oft Paravents zwischen Patientenbett. Das ist auch eine grosse Challenge von Kameras, wie gesagt. Da muss man auch pro Patientenbett eine Kamera installieren, weil sobald ein Paravent steht, sieht man nicht mehr hinter dran. Und das ist noch einer der Vorteile, weil ich poppt jetzt auch von Radar, weil der Radar kann gewisse Materialien penetrieren, also leichte Vorhänge. Also nicht viel Wasser drin hat. Der Körper ist eben ein guter Reflektor in dem Sinn. Also der absorbiert, wenn wir hauptsächlich aus Wasser bestehen, dort können die Radarwellen, die werden aufgenommen. Jetzt Decken, die lösen relativ viel zu, was wieder Reflexionen oder eben Bewegungen zulässt. Und dort ist, glaube ich, ein grosser technischer Vorteil jetzt von Radar gegenüber Kameras, ist, dass wir eben Bewegungen innerhalb von einer Messung haben und nicht mehrere Bilder brauchen, oder? Also, Bilder sind ja immer statische Momentaufnahmen. Und da braucht es immer zwei oder drei oder mehr Bilder, um Bewegungen erkennen. Da gibt es ja ganz super optische Flussmessungen, also so Optical Flow-Messmethoden, wo man sieht, ob sich etwas bewegt. Wenn sich das aber in die Richtung vom Sichtfeld bewegt vor der Kamera, dann sieht man dort eben nichts. Und wenn es sich im Radarbereich in die Richtung vom Sichtfeld bewegt, sehen wir eben dank dieser phasenmässigen Bewegung. Ich glaube, das ist technisch ein massiver Vorteil von Radar gegenüber Kameras.
Ich habe zu meinem Erstaunen festgestellt, dass man die Abfallsensor sogar einfach so kaufen kann. Also so als ein Bastelprojekt. Also es gibt irgendwie die Art von, also die 60 GHz Sensoren, Radarsensoren, gibt es irgendwie für Raspberry Pi und weitere Bastelprojekte. Da bin ich jetzt ziemlich überrascht, aber ist noch spannend. Also vielleicht ist jetzt jemand auf den Geschmack und sagt, ich will das zuhause mal ein bisschen nachbauen. Wenn wir jetzt dem nachgehen, wir haben jetzt immer nur über Radar geredet und eben, ich stelle mir jetzt vor, das ist vielleicht so ein bisschen wie ein Rauchmelder oder so, wo der Decke hängt, auf das Gerät, wo der Decke hängt, vermutlich recht klein. Können Sie gerne etwas dazu sagen, Herr Reber. Und dann würde mich interessieren, eben jetzt haben Sie die Radardaten, irgendwie Rohdaten. Und eben, Sie haben jetzt eigentlich gesagt, oder, wie genau man da kann sein. Eben, man kann offenbar eben auch auf die Atmung schliessen, auf den Herzschlag schliessen, je nachdem. Aber wie wird das jetzt dann, was soll ich sagen, eben zu konkreten Daten, zu Ereignissen, wo dann auch zum Beispiel ein Spital kann nutzen oder wo ein Alarm auslöst. Irgendwie, Herr Steiger im Zimmer so und so ist jetzt vermutlich gerade aus dem Bett gefallen und braucht Hilfe.
Das mit dem Radar, das ist effektiv so, dank der Technik im Automobilbereich. Also ich habe früher ein Vogelradar gebaut, wo man Vögel an einer Flug, an einer Spannweite, an einer Bewegung, wie es auch wieder Bewegung ist, also alles, was sich bewegt, ist halt mit Radar gut zu erkennen. Da kann man nachvollziehen, wie kann man Vögel zählen, kann man sagen, was für Typen von Vögeln das sind. Aber das sind riesige Geräte, die da in den Himmel hochschauen, wie man das auch vom Flughafen kennt. Und die Miniaturisierung ist eigentlich nur dank der Automobilindustrie überhaupt möglich gewesen, weil der hat ein riesen Volumina. Darum, wegen dem hat man auch eine höhere Wellenlänge. Also die Radar für Vogelzellen und für Flugzeuge, die funktionieren alle mit sehr tiefen Frequenzen, eben weil sie weit weg sehen, oder? Also die wollen weit rauskommen. Die Automobilindustrie, die hat eine Lösung gesucht für Ultraschall, also gegen oder Ultraschall zu ergänzen. Ultraschall hat gewisse Nachteile, wenn es regnet, funktioniert das nicht so gut. Wenn sich andere Sachen bewegen, funktioniert das nicht so gut. Es ist overpopulated, sage ich mal. Also der Frequenzbereich, jedes Auto, das die ganze Zeit ihren Ton rauslässt, kann zu Verwirrung führen von Autos. Kameras ist jetzt komplex zum Prozessieren, weil es extrem viele Daten generiert. Da haben sich ein paar clevere Ingenieure daran gesetzt und haben probiert, das Radar zu miniaturisieren. Und das ist ja dank der Volumina ist das dann möglich geworden. Da gibt's Chipsets von jensten Herstellern, also alle namhaften größeren Chip-Silizium-Hersteller haben heutzutage so ein Radarportfolio. Hat bei den Automobilen angefangen, ist dann weitergegangen zu so Safety, Industrial Safety für Robotikarme, also das automatische Abschaltung, wenn ein Roboterarm jemand reinsteht. Genau, wir sind dann gekommen und haben gesagt, das wäre ja cool, wenn wir das auch im Patientenzimmer würden oder könnten brauchen, eben weil es nur Bewegung ist und keine Bilder. Und wie das grundsätzlich funktioniert, ist, wir rechnen aus den Wellen, die wir aussenden und wieder zurückbekommen, rechnen wir mehr oder weniger als erstes die Frequenzverschiebung. Also wir schauen, hat sich irgendetwas bewegt. Und weil wir mehrere Antennen haben auf unserem System, können wir das weiter triangulieren. Also wie können wir sagen, das ist wie bei den Ohren, oder wenn man Ton hört, wenn wir jetzt noch ein Ohr hätten, dann müssten wir den Kopf drehen. Das ist das, was der Radar am Flughafen macht. Oder man hat zwei Ohren oder sogar mehr, wo man zuhören und sagen, hey, ungefähr aus dieser Richtung ist der Ton gekommen. Und genau das Gleiche macht der Radar auch mit seinen mehreren Antennen. Das heisst, ich bekomme eine Bewegung, die reflektiert wird im Raum. Und ich tue als erstes auf meinem Sensor rechnen, wo dann die Bewegung her ist. Ich kann sagen, was für eine Distanz hat die gehabt und ich kann sagen, was für eine Geschwindigkeitsveränderung, also welche Tonveränderungen die Bewegung hat gehabt. Und ich stelle das näher als Bewegungspunkt dar. Also man kann sich so vorstellen, wir haben ja ganz viel Bewegungen. Und es sind ja nicht nur einzelne und nicht nur einzelne Töne, sondern von jedem Objekt, wo sich, oder jeder Fläche, es sind nicht Objekte, es sind Flächen. Im Raum bekomme ich Bewegung und dann rechne ich als erstes auf dem Sensor so wie eine Punktwolke. Also, das heisst, ich kann eine gewisse Anzahl Punkte rechnen, es braucht relativ viel Processing Power, also es sind ganz viele mathematische Rechnungen, die da passieren, bis man zu diesen Punkten kommt. Und das ist alles, was unser Sensor an sich macht. Wir schicken die Punkte nach in unsere Cloud. Und dort wird als erstes von mehreren Sensoren die Punkte wie aggregieren, also zusammengesetzt. Man kann sich vorstellen, mehr Raum. Und wie ich vorher gesagt habe, der Radar sieht nicht zwingend gerade in jeder Ecke oder gehört nicht zwingend in jeder Ecke. Es kann sein, dass wir in einem Raum zwei oder drei, also im grossen Raum zwei oder drei Sensoren sogar aufgehängt haben. Das ist als erstes, die wir die Punkte wie auf einer Raumebene berechnen. Das heisst, wir haben alle Bewegungen, die in diesem Raum haben, stattgefunden. Und das ist dann die Aufgabe von unserer Algorithmik, alle Sachen, die sich bewegt haben, die nicht relevant sind, rauszufiltern. Weil das kann ja nochmal Verwirrung sein. So ein typisches Beispiel ist im Sommer Ventilatoren oder Katzen, die in der Langzeitpflege halt oft auch Mitbewohner sind. Wir haben schon jenste Sachen, das sind Beatmungsmaschinen, das gibt's jenste Bewegungen im Raum. Schon nochmal Wasserleitungen zum Beispiel, wo unter dem Boden verlaufen, wo zum Teil können Bewegungen generieren. Und das ist so wieder die erste Aufgabe von der Algorithmen in der Cloud, die Sachen zu isolieren von menschlichen Bewegungen. Und das Gute ist, also technisch ist oft so ein bisschen repetitiv, hat Frequenzen oder gewisse Frequenzen, aber der Ventilator dreht halt einfach mit der Frequenz, die er hat. Der kann vielleicht noch den Kopf drehen und da gibt es wieder eine Modulation, aber grundsätzlich, ich sehe das Pattern sehr, sehr periodisch aus. Und Menschen sind zwar auch periodisch, wenn es um Atmung geht und Herzschlag und so, aber das ist wie in einem anderen Frequenzspektrum. Und das ist das, was eigentlich unsere Ingenieure für uns hauptsächlich machen. Also ich sage immer, Comia ist eigentlich nicht eine Hardware-Firma, sondern wir sind eine Software-Firma und wir haben ganz viel Zeit und Hirnschmalz drin investiert. Die Algorithmen, die eben genau erkennen, ist es ein Mensch, ist es kein Mensch, zu trainieren, zu feintunen, um dass wir die Aufgabe schlussendlich erfüllen können, die wir wollen. Und Genauigkeit, wie gesagt, die Auflösung ist maximal 5 mm. Effektiv hängt das von der Bandbreite ja wieder ab, die unser Radar aussendet. Und dort sind wir einerseits regulatorisch limitiert, also man kann nicht einfach mit 10 oder 100 GHz Bandbreite Signal rausschicken, weil es sonst alles andere würde stören, abgesehen davon, dass es technisch auch noch recht schwierig wäre. Also da gibt's Limitationen, die wir natürlich auch alle auch müssen oder wollen einhalten, was Aussendebandbreite angeht. Und das heißt, er hat die Bandbreite definiert. Das ist auch wieder zu vergleichen mit den zwei Kugeln, die ich vorher gesagt habe, oder ob man einen dünnen Stift hat oder einen dicken, wenn man drüber fährt. Das entspricht eigentlich der Bandbreite. Also für eine richtig gute Auflösung wird man eine höhere Bandbreite ausschicken können. Das gibt auch mehr Genauigkeit. Und für eine bessere Winkelauflösung wird man eigentlich möglichst die Augen weit auseinander haben. Also, grosse Antennen haben mit viel Aufnahmeelementen. Und das, was wir machen, ist so ein Trade-off zwischen Geschwindigkeitsauflösung, Distanzauflösung und zeitlicher Auflösung. Und das ist so ein Trade-off, den wir halt situationsbedingt machen mit unseren Sensoren schlussendlich.
Haben dir die Datenschutzplauderei gefallen? Wir freuen uns über deine Bewertung, deinen Kommentar oder deine Rückmeldung.